Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 164. Ausgabe des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse, ich spiele sehr gerne Schach und ich rede auch gerne über Schach und darum betreibe ich diesen Podcast und auch die anderen Kanäle, wie zum Beispiel die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe, die LinkedIn-Gruppe und auch die Seite schachtermine.com. Heute geht es um eine Vorschau auf die Schach-WM, die vom 7. April bis zum 1. Mai 2023 ausgetragen wird. Ich habe für euch ein paar Hintergründe recherchiert und habe auch einen Artikel geschrieben auf der Seite schachgeflüster.de als Blogartikel. Aber ja, ich dachte, ich spreche das Ganze auch nochmal als Podcast ein und werde die Kandidaten auf jeden Fall auch miteinander vergleichen. Damit seid ihr dann gerüstet, wenn es dann am 7. April losgeht. Erstmal ja, wer tritt überhaupt an? Es ist ein Russe, der unter neutraler Flagge des Weltverbandes FIDE antreten wird, nämlich Jan Nepomniachtchi, schwieriger Name, 32 Jahre alt, und ein Chinese, Ding Liren, 30 Jahre alt. Wer nicht dabei ist, das ist natürlich der Weltmeister, die Nummer 1, der beste Spieler aktuell, Magnus Carlsen. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, der aktuelle und auch langjährige Weltmeister, er gibt seinen Titel auf, er tritt nicht mehr an, er verspürt einfach nicht mehr die Motivation, sich diesem langen Kampf und auch vor allem der Vorbereitung darauf zu stellen. Ja, schade, aber trotzdem, der Kampf Nummer 2 gegen Nummer 3 der Welt ist das Beste, was wir momentan haben können und deswegen freue ich mich auf jeden Fall trotzdem drauf. Zu den beiden Kontrahenten gleich noch mehr Infos. Erst noch mal ein paar Hintergründe zum Austragungsort. Und zwar ist das die Stadt Astana in Kasachstan. Die FIDE hat erstmal ziemlich lange gebraucht, um den Austragungsort überhaupt festzulegen. Als Ausrichter waren mehrere Länder im Gespräch, zum Beispiel China selbst, nicht zuletzt auch wegen Ding Liren, Mexiko und auch Argentinien. Der FIDE-Präsident Vorkovic, der hat die Vergabe nach Kasachstan dann damit begründet, dass es von der Zeitverschiebung her besser ist, als wenn man es jetzt zum Beispiel in Südamerika machen würde. Ja, ob das jetzt so allein entscheidend war, sicherlich mitentscheidend war auch ein Herr namens Timur Turlov. Der wurde im Januar zum Präsidenten des kasachischen Schachverbandes gewählt. Er ist ja 35 Jahre jung, hat im Jahr 2022 seine russische Staatsbürgerschaft aufgegeben und die kasachische Staatsbürgerschaft angenommen und er ist sehr reich. 2021 lag er auf Platz 1517 in der Liste der reichsten Menschen der Welt. Also er ist Milliardär. Und sicherlich hat er auch Fürsprache dafür gehalten, dass die WM nach Kasachstan kommt, um es mal so auszudrücken. Seine Firma Freedom Holding, die taucht auch als Sponsor auf dem Plakat der WM auf und finanziert wohl, wenn ich das richtig gelesen habe, auch den Großteil des Preisfonds. Die Firma steht übrigens auch auf der Liste der von der Ukraine sanktionierten Unternehmen. Laut Turlov ist es ein Irrtum. Also ich kann das nicht beurteilen, aber dubios klingt das Ganze natürlich schon. In Astana hat im September auch schon der erste Teil des Frauen-Grand Prix stattgefunden. Also Astana ist auch als Ausrichter in der FIDE etabliert. Und ja, im Dezember 2022 hat ja auch die Blitz- und Schnellschach-WM in Kasachstan stattgefunden, in einer anderen Stadt in Almaty. Ja, also es ist jetzt Kasachstan. Die offizielle Webseite fideworldchampionship.com, die hat übrigens immer noch den Stand von der letzten WM zwischen Carlsen und Nepo. Also, und da steht es interessanterweise 2-2 aktuell auf dieser Webseite. Also die sind da noch hinterher. Und in den Richtlinien steht, dass der Veranstalter die Seite aktualisieren muss, also die Kasachen. Und die haben das noch nicht gemacht. Also das zeigt, dass hier alles ziemlich mit heißer Nadel gestrickt wurde. Jetzt zum Zeitplan. Also die Eröffnungsveranstaltung und das sogenannte Technical Meeting, die sind am 7. April. Am 8. April ist dann der sogenannte Media Day. Ich denke, wir werden da Interviews mit den beiden Kontrahenten sehen. Und am 9. April wird dann die erste Partie ausgetragen. Das ist ein Sonntag, also zum Zuschauen sicherlich ganz gut geeignet. Was den Modus angeht, werden maximal 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit gespielt. Klassische Bedenkzeit heißt in diesem Fall, jeder hat 120 Minuten für die ersten 40 Züge, danach nochmal 60 Minuten für die nächsten 20 Züge und dann nochmal 15 Minuten für den Rest des Spiels. Und zwar mit einem Inkrement von 30 Sekunden noch dazu, ab dem 61. Zug. Also es kann sehr, sehr lange dauern. Für meinen Geschmack zu lange, also ich bin schon auch Fan der klassischen Bedenkzeit. Ich spiele am liebsten auch lange, aber man kann auch die klassischen Bedenkzeiten ein bisschen reduzieren, finde ich. Aber gut, das ist Geschmackssache. Für einen Sieg gibt es natürlich einen Punkt, für einen Unentschieden einen halben Punkt, klar. Der Spieler, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, der gewinnt die WM. Das heißt, es wird dann entsprechend vorzeitig abgebrochen, so wie bei der letzten WM auch, als Carlsen mit 7,5 zu 3,5 gegen Nepo gewonnen hat. Wenn es nach 14 Partien unentschieden stehen sollte, 7 zu 7, dann wird ein Tiebreak gespielt, der aus Partien mit kürzeren Bedenkzeiten besteht. Das heißt, genau erstmal 4 Partien mit 25 plus 10, also 25 Minuten und pro Zug 10 Sekunden Increment. Wenn es nach diesen 4 Partien dann immer noch gleich steht, dann werden 2 weitere Partien gespielt mit der Zeitkontrolle 5 plus 3. Bei weiterem Gleichstand dann nochmal 2 Partien mit 5 plus 3. Dann eine Partie mit 3 plus 2. Und da entscheidet übrigens das Los, wer hier Weiß bekommt. Das heißt, da ist derjenige mit Weiß natürlich in einem Vorteil. Dann noch eine Partie, 3 plus 2. Und noch eine und noch eine und noch eine, bis eine Entscheidung da ist. Es gibt also kein Armageddon, sondern im Zweifel entscheidet dann die letzte 3 plus 2 Partie. Wo natürlich die Farbe wechselt. Aber wie gesagt, der Erste, der hier Weiß bekommt, der hat natürlich einen Vorteil. Aber ich denke nicht, dass wir so weit überhaupt kommen werden. Remis-Vereinbarungen sind übrigens erst nach dem 40. Zug erlaubt. Das ist auch ganz interessant. Also es wird keine vorzeitigen schnellen Remis-Schlüsse geben. Ja, in den vergangenen Jahren gab es natürlich teilweise Diskussionen über diesen Modus. Das Problem war, dass einfach viel zu viele Partien Remis ausgegangen sind. Denn alle Seiten waren halt darauf bedacht, nicht zu verlieren als zu gewinnen. Weil wenn man eine Partie verliert, dann ist es schwer, wieder zurückzukommen. Aber da die letzte WM so deutlich ausging zugunsten von Carlsen, kam dieses Mal die Diskussion auch gar nicht so sehr auf. Also es gab zum Beispiel Ideen, ob man den Tiebreak vorzieht ob man noch mehr Partien spielen lässt oder was auch immer. Aber davon habe ich diesmal gar nichts mitbekommen. Ja, nächste Frage. Wie kommt diese Partie Nepomniachtchi gegen Ding überhaupt zustande? Wie haben sich die zwei qualifiziert? Bei Nepo war es klar, der war Sieger des Kandidatenturniers 2022 in Madrid. Und Ding Liren wurde in diesem Kandidatenturnier Zweiter. Und aufgrund des Verzichts von Carlsen hat er sich eben über diesen zweiten Platz im Kandidatenturnier als Nachrücker qualifiziert. Und er ist Nachrücker. Und das ist insofern kurios, als er schon fürs Kandidatenturnier selbst auch ein Nachrücker war. Nämlich für Sergei Karjakin, der ja von der Ethikkommission des Weltschachverbandes für seine Kriegsrhetorik mit einem 6-monatigen Spielverbot belegt wurde. Also doppelter Nachrücker sozusagen. Und dass ausgerechnet Ding ins Kandidatenturnier nachrücken wurde, das war auch eine sehr enge Kiste, denn er stand zwar auf Platz 2 der Weltrangliste, hatte aber zum Zeitpunkt von Karjakins Disqualifikation nur 4 Partien vorzuweisen und 30 waren notwendig laut Reglement. Das hat wahrscheinlich mit Corona zu tun, dass er da eben so wenig gespielt hat. Und der chinesische Schachverband hat dann kurzfristig für ihn Turniere anberaumt und er hat dann in einem Monat weitere 28 Partien gespielt und hat dann die benötigte Anzahl der Partien erreicht. Und vom Niveau her war er eben entsprechend auch gut. Und damit hat er dann die Regularien erfüllt und rückte in das Kandidatenturnier nach, wo er dann, wie gesagt, Zweiter wurde. Ja, vergleichen wir doch mal die Spieler. Jan Nepomniachtchi, seine größten Erfolge, Jugendweltmeister U12 und U16, Turniersiege, bei wichtigen Turnieren, zum Beispiel in Moskau, aber auch in Deutschland, nämlich in Mainz und in Dortmund. Zweifacher russischer Landesmeister 2010 und 2020. 2010 auch Europameister, Zweiter bei der Blitzschach-WM 2014 und natürlich der Sieg bei diesem wegen Corona zweigeteilten Kandidatenturnier 2020-21 und auch jetzt beim Kandidatenturnier 2022. Dagegen steht natürlich die recht klare Niederlage bei der WM gegen Carlsen. Der entscheidende Moment war dort wohl die Partie 6, in der Carlsen erstmalig gewonnen hat. Das war eine richtige Schlacht mit 136 Zügen, die längste WM-Partie aller Zeiten. Und danach brach er dann aber ziemlich ein. Der Name Nepomniachtchi bedeutet laut Wikipedia, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist witzig, bedeutet so viel wie derjenige, der sich nicht erinnert. So viel zum Thema unnützes Wissen. Aber für einen Schachgroßmeister finde ich den Namen ganz amüsant. Derjenige, der sich nicht erinnert. Zum Thema Eröffnungswahl. Ich habe leider kein Chessbase, deswegen hab ich mal bei anderen Quellen geguckt. Chessgames.com zum Beispiel. Da sind über 2400 Partien von Nepo in der Datenbank drin. Seine häufigsten Eröffnungen mit Weiß, die werden quasi vom Schwarzspieler bestimmt, denn er eröffnet fast immer erstens E4. Und dementsprechend sind seine Top 3 Eröffnungen mit Weiß Sizilianisch, Spanisch und Karo Kann. Und auf irgendeiner anderen Seite stand auch, dass er Schottisch sehr häufig spielt. Mit Schwarz spielt er gegen E4 Sizilianisch und da sehr häufig die Neidorf-Variante. Aber er spielt auch manchmal Französisch. Das werden wir höchstwahrscheinlich bei der WM gar nicht brauchen, denn Ding Liren spielt nie E4. Er spielt immer D4 oder auch mal C4. Und Nepo, wenn er gegen erstens D4 spielt mit Schwarz, dann antwortet er überwiegend mit Grünfeld. Das ist ja gekennzeichnet durch die ersten drei Züge Springer F6, G6 und D5. Und ja, da Ding ein D4-Spieler ist, denke ich, können wir schon uns auf sehr viel Grünfeld einstellen. Was die restlichen Partiephasen angeht, da gilt Nepo als ziemlich aktiver, fast schon aggressiver Angriffsspieler, der auch oft überraschende Opfer und schöne taktische Motive vorsieht. Man sagt aber auch, dass der Nepo in guter Form und der Nepo in schlechter Form, dass die zwei grundverschiedene Spieler sind. Also er kann auch, wer kann das nicht, ne? Also er kann auch schlecht spielen. Nepo gehört übrigens auch zu den 44 Unterzeichnern des offenen Briefes von russischen Schachspielern an Wladimir Putin, in dem sie gegen den Einmarsch in die Ukraine protestierten. Im November 22 hat er dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er und seine Managerin Zoe Arnatskaya den World Chess Club in Moskau gekauft haben und wiedereröffnet haben. Und Zoe Arnatskaya ist ja auch Mitarbeiterin, oder war es zumindest, aber ich glaube, es ist es noch, von Vadim Rosenstein, der Kandidat für die Präsidentschaft des Deutschen Schachbundes. Vadim Rosenstein hat Nepo auch knapp 6 Monate lang gesponsert. Das Sponsoring ist aber inzwischen beendet. Genaue Gründe hat Vadim Rosenstein da nicht angegeben, ob das mit seiner Kandidatur zu tun hat oder nicht. Ja, zurück zum Sportlichen. Über seine Trainingspartner oder Sekundanten habe ich nichts herausfinden können. Das heißt, wir schauen mal, mit wem er da antritt bei der WM. Bei der letzten WM, als es schon schlecht stand, da reiste dann Karjakin als Sekundant nach, aber das wird dieses Mal sicherlich nicht passieren. Seine derzeitige Elo liegt bei 2795 und das ist gerade mal 7 Punkte besser als Ding Liren. Also schachlich sind die sicherlich auf Augenhöhe und wie gesagt Nummer 2 und Nummer 3 der Welt. Ja, dann nochmal ein paar nähere Infos zu Ding Liren. Er hat nach seiner Schulausbildung Rechtswissenschaft studiert. Wie weit er damit gekommen ist, weiß ich nicht. Ich denke, er wird beruflich Schachspieler sein bei seiner Spielstärke. Er ist mehrfacher chinesischer Landesmeister und führt auch seit Januar 2015 die chinesische Elo-Liste an. Wichtige Siege von ihm zum Beispiel 2017 im Shenzhen Masters, 2019 im Singlefield Cup in den USA. Und auch mit der Mannschaft hat er die Goldmedaille bei den Schacholympiaden 2014 und 2018 geholt. Ja, aus der Abteilung Trivia noch. 2018 hat er sich bei einem Fahrradunfall in Norwegen verletzt und musste an der Hüfte operiert werden. Und als Folge schied er dann aus dem laufenden Turnier Norway Chess aus. Seine Kandidatenturnier-Historie sieht so aus. 2018 Platz 4, 2020 Platz 5 und schließlich 2022 Platz 2, der ja dann eben reicht für die WM-Kampfqualifikation. Aber gewonnen hat er es nie. Von August 17 bis November 18 hat er eine richtig gute Phase gehabt. Da blieb er in 100 Partien in Serie auf höchstem Niveau ungeschlagen. Natürlich auch mit vielen Remis, aber trotzdem. Und damals stellte das einen Rekord dar, den allerdings später Magnus Carlsen übertraf und ihm wieder entriss. Was die Eröffnungen angeht, ist es genau andersrum als bei Nepo, der ja fast nur E4 spielt. Ich hatte das schon erwähnt, er spielt fast nur D4 oder auch mal Englisch, also C4. Ich würde mich sehr wundern, wenn er das bei der WM ändert. Wenn er D4 spielt und der Gegner D5 antwortet, dann spielt er sehr oft dann das Damengambit. Und mit Schwarz gegen E4 läuft es dann meist auf Spanisch raus oder auch mal zur Abwechslung Sizilianisch. Also, ja, wir werden ein Duell E4 gegen D4 sehen. Vorausgesetzt, die beiden spielen das, was sie auch sonst spielen. Aber das würde mich wundern, wenn es anders wäre. Falls wir dann am Ende nach den klassischen Partien ein 7-7 haben werden und es in den Tiebreak geht, dann gibt es vermutlich auch keinen klaren Favoriten. Nepo gilt eher als guter Spieler in kurzen Bedenkzeiten. Aber Ding hat 2019 bei seinem Sieg beim Sinkefield Cup immerhin auch Magnus Carlsen in einem Tiebreak-Duell besiegt. Also die beiden sind da einfach auf Augenhöhe. Auch bei Ding ist das Thema Unterstützung, Sekundanten nicht ganz transparent. Beim Kandidatenturnier 2022 in Madrid war er ganz alleine, ohne Unterstützung. Und das hat damals auch erstmal so ein bisschen verwundert bei so einem zentralistisch organisierten Staat wie China, dass sie ihren weltbesten Spieler so ganz alleine haben reisen lassen und gar nicht unterstützt haben. Dinglerin hat aber ein Interview mit Ulrich Stock von der Zeit gegeben und er hat da angekündigt, dass er mit einem Team nach Astana reisen wird. Und er hat auch verlauten lassen, dass es sich bei seinen Sekundanten alles um Chinesen handelt. Ein Kandidat dafür wäre aus meiner Sicht Wei Yi, mit dem wurde er öfters gesehen und er gehörte auch zu seinen Gegnern bei diesen Marathon, wo er eben in so kurzer Zeit so viele Spiele absolvieren musste. Da hat er auch einige Spiele gegen Wei Yi gemacht. Was den Spielstil angeht von Ding, der wird näher analysiert im Chessbase Magazin 210 aus dem November von Großmeister Michael Marin. Und Michael Marin sagt da, Ding sei ein sehr menschlicher Spieler, was auch immer das heißt, für den die vollständige Entwicklung seiner Figuren hohe Priorität hat und der versucht, sein Spiel immer im Fluss zu halten. Konkrete Aktionen, die eine Entscheidung der Partie herbeiführen, werden oft erst eingeleitet, wenn alle Figuren optimal platziert sind. Okay, also das klingt mir insgesamt etwas zurückhaltender, etwas systematischer als bei Nepo. Aber wie immer ist es nicht so ganz klar. Also Gregory Serpa, das ist ein anderer Großmeister, der schreibt auf chess.com zum Beispiel, Ding Lirens Partien sind wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Also er spielt nicht nur stille Partien, sondern er hat auch wilde Partien im Repertoire. Und dann hat er wohl noch so charakteristische Lieblingszüge wie den Turmschwenk oder auch die Verdoppelung der Türme, ein Motiv, das bei ihm offenbar öfter vorkommt. Ja, vielleicht werden wir davon ja auch was bei der WM sehen. Ja, jetzt die große Frage, wer wird gewinnen? Ich lege mich mal fest, ich sage Nepo. Von der Spielstärke her ist das natürlich ziemlich offen, die 7 Elo-Unterschied sind ja kaum relevant. Vielleicht wird der Faktor Erfahrung den Ausschlag geben und da sehe ich den Vorteil halt bei Nepo. Nicht, weil er 2 Jahre älter ist, sondern weil so eine Schachweltmeisterschaft eben doch nochmal eine ganz neue Stufe ist. Die gesamte Schachwelt schaut da drauf. Der Druck ist immens und im Sport ist es halt oft so, dass du erstmal eine krachende Niederlage erleben musst, bevor du es dann beim nächsten Mal besser machst. Deswegen glaube ich an Nippo. Und ich vermisse bei Ding auch so ein bisschen den Hunger, wenn ich mir zum Beispiel dieses Interview mit der Zeit durchlese. Da sagt er zum Beispiel, meine Ambition ist nicht so groß. Ich habe mir nie so hohe Ziele gesteckt. Die WM kam als angenehme Überraschung. Gut, ich meine, das ist natürlich einerseits sympathisch, aber so dieses Brennen, dieser Ehrgeiz, ne, dieses heiß drauf sein, das hört man da zumindest jetzt nicht so richtig raus. Er sagt dann über Nepo und über sich, sagt er dann, beides sind wir nicht so stabil. Wir sind nicht wie Carlsen. Zuletzt hatten wir viel auf und ab. Ja, also wie gesagt, vielleicht ist es auch nur seine freundliche und bescheidene Persönlichkeit, aber es klingt einfach nicht so ambitioniert. Was aber für Ding sprechen könnte, beziehungsweise mehr gegen Nepo, muss man eigentlich sagen, ist das Thema körperliche Fitness. Weil man hat bei der WM gegen Carlsen manchmal den Eindruck gehabt, dass er nicht ganz so fit ist. Auch wenn er sich vorher bei den Basketballern des FC Bayern München fit gehalten hat, aber trotzdem hatte man irgendwie so den Eindruck. Aber ich sag dennoch Nepo. Was sagt Magnus Carlsen? Der wurde im Lex Friedmann Podcast vor 6 Monaten danach gefragt. Also schon eine Weile her, aber ich denke, die Entscheidung hat sich jetzt nicht grundlegend geändert oder die Einschätzung. Und da sagt er Folgendes. Generell glaube ich, dass Ding die etwas bessere schachliche Spielstärke hat. Nepo ist super im Kalkulieren von kurzen Spielzügen, besser als ich. Aber wenn es um längere Sequenzen geht, dann fehlt es seinen Kalkulationen manchmal an Tiefe. Er hat aber zuletzt auch seine Eröffnungen verbessert. Ding ist nicht so gut in der Vorbereitung. Hat aber ein exzellentes Verständnis für Dynamik und Ungleichgewichte. Ja, okay, also so ganz klar entscheidet er sich auch nicht. Vielleicht leichte Tendenz für Ding bei Carlsen, wenn man da so genauer hinhört. Aber ich muss auch sagen, Nepo wäre für mich dadurch, dass er zweimal das Kandidatenturnier gewonnen hat, auch irgendwo der legitimere Weltmeister als Ding, der ja, wie gesagt, ein doppelter Nachrücker ist. Andererseits muss man dann auch wieder sagen, wer dann eben dieses Match gewinnt, ne, der hat es auch verdient und der soll sich dann auch möglichst ohne Makel Weltmeister nennen dürfen, denn die beiden sind diejenigen, die am wenigsten dafür können, dass Magnus Carlsen verzichtet. Der große Garry Kasparov, der hat sich auch geäußert und zwar im Interview mit Yasser Seirawan und Jovanka Huska beim gerade stattfindenden American Cup. Und da sagt er Folgendes, und das finde ich schon ziemlich harte Worte. Ich kann es kaum als WM-Kampf bezeichnen. Für mich sollte das WM-Match den stärksten Spieler der Welt beinhalten. Und dieses Match tut das nicht. Ich bin nicht hier, um Magnus' Entscheidung zu kommentieren. Aber es ist eine Art amputiertes Ereignis. Also wörtlich hat er gesagt, amputated event. Ich habe meine eigene Geschichte mit der FIDE. Deshalb werde ich meine Meinung über die FIDE-Meisterschaften nicht ändern. Mhm. Es ist schade, dass Magnus nicht dabei ist. Und natürlich ist das Match zwischen Nepo und Ding ohnehin eine tolle Show. Aber es ist kein WM-Match. Ja, starke Aussage. Dann geht's weiter. Es schmälert nicht die Leistungen von Nepo und Ding, die sich fair qualifiziert haben, um dieses Match zu spielen. Aber der Unterschied zu 1975, als Karpov Weltmeister wurde, nachdem Fischer gegangen war, ist ziemlich offensichtlich. Fischer hörte auf, Schach zu spielen, Magnus nicht. Okay, also da hat er eine Meinung und die ist auch legitim. Lasse ich einfach mal so stehen. Kasparov noch zu der Frage, wer gewinnen wird. Meinen Favoriten unter diesen beiden auswählen? Ich weiß es nicht. Beide sind sehr gute Spieler. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt Ding, aber jetzt nach der Pandemie denke ich, dass Nepo eine bessere Leistung hatte. Und er sammelte auch die Erfahrung, das WM-Spiel zu spielen. Er verlor das Match, aber er bekam dadurch Erfahrung. Und das gibt ihm wahrscheinlich einen leichten Vorteil. Obwohl ich denke, dass Ding wahrscheinlich stabiler ist als Nepo. Ich denke, es ist eine sehr, sehr knappe Entscheidung. Also auch Kasparov dahingehend unentschlossen. Ja, dann bleibt noch die Frage, wo wird es denn eigentlich übertragen? Dazu ist noch nichts Genaues kommuniziert. Wahrscheinlich wird die FIDE auf ihrem YouTube-Kanal irgendwas organisieren, eine Live-Übertragung. Und definitiv wird es auch bei chess.com was zu sehen geben. Die werden sich das nicht entgehen lassen. Bei der WM 2021 zwischen Carlsen und Nepo, da glänzte ja Fabiano Caruana zur Überraschung von vielen als Sachverständiger, Experte und Kommentator. Und viele haben gesagt, dass er das sehr gut gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder so sein wird. Und es gibt aber auch auf Twitter Gerüchte, dass Magnus Carlsen kommentieren wird. Also das wäre doch sicherlich auch mal ein Reiz. Ja, ich bin nicht sicher, ob chess.com die Schach-WM so pushen wird oder ob sie ein Alternativprogramm aufmachen vielleicht mit Carlsen und Nakamura. Das wird spannend zu sehen sein. Und ich würde mir auch wünschen, dass es in Deutschland, dass zum Beispiel der Deutsche Schachbund auf seinem Twitch-Kanal Schach-Deutschland-TV eine Übertragung organisiert. Aber darüber weiß ich nichts. Und ich denke auch, dass die Streamer wie The Big Greek und Niklas Huschenbeet sich sicher was einfallen lassen. Elisabeth Paetz wird bestimmt auch irgendwo auftreten und natürlich auch Jan Gustafsson, entweder bei Chess24 oder auf seinem Kanal JanisTanTV. Ich denke, diese Namen, die werden wir auch hinter dem Mikro sehen oder zumindest, dass es abends dann Zusammenfassungen geben wird. Ja, was das den Preisfonds angeht, vielleicht noch ganz interessant, der beträgt 2 Millionen Euro. Wobei 60% an den Gewinner und 40% an den Zweitplatzierten gehen, also sehr ausgewogen. Beziehungsweise, falls es eine Entscheidung im Tiebreak gibt, dann ist die Aufteilung 55 zu 45. Also wirtschaftlich gesehen sind beide Spieler jetzt schon Gewinner. 200.000 Euro haben sie übrigens jetzt schon erhalten. So steht es zumindest in den offiziellen Regularien drin, die ich euch gerne verlinke und aus denen ich auch den Modus entnommen habe. Was auch noch in den Regularien drin steht, ist ein Dresscode. Und zwar steht da Neat Shirt and Formal Suit. Also ordentliches Hemd und förmlicher Anzug. Da bin ich mal gespannt, ob das so eingehalten wird. Wer der Schiedsrichter sein wird, steht noch nicht fest. Oder ich habe es zumindest noch nicht mitbekommen. Der Schiedsrichter wird übrigens mit läppischen 6.300 Euro honoriert. Die bisherige Bilanz, vielleicht noch interessant von den beiden in klassischen Partien, 3-2 für Nepo bei 8 Remis. Aber wir wissen, dass das ohnehin nichts heißt, denn Nepo hatte gegen Carlsen vor der WM eine Bilanz von 4-1 für ihn. Also darauf können wir uns sicherlich nicht verlassen. Ja, zur Wertigkeit. Also ich muss gestehen, die Vorfreude ist bei mir natürlich etwas gedrückt. Zum einen, weil Magnus Carlsen nicht mitspielt. Und der Weltmeister somit nicht gleichbedeutend mit dem besten Spieler der Welt ist. Und das entwertet ein Stück weit auch beides. Ne? Es entwertet die Weltmeisterschaft und es entwertet auch Carlsen, finde ich. Aber gut, jetzt ist es so. Und wie gesagt, es ist das Beste, was wir kriegen können. Und es ist einfach die WM und deswegen werde ich es trotzdem angucken. Zum anderen ist es natürlich getrübt durch den Ukraine-Krieg, der bei allem irgendwie gerade mitschwingt. Und ja, auch wenn man sich guckt, wenn man anguckt, wer ist alles so beteiligt im Hintergrund. Das ist alles so ein bisschen unschön. Aber das Schöne am Schach ist ja, dass es auch eine Ablenkung vom Alltag bietet. Und die will ich mir gönnen und euch natürlich auch. Also ich werde die WM auf jeden Fall verfolgen oder zumindest im Hintergrund mitlaufen lassen und dann abends vielleicht mal die ein oder andere Zusammenfassung anschauen. WM-Matches sind ja auch immer was Historisches. Und so wird es auch dieses Mal sein, wenn wir den 17. Weltmeister der Schachgeschichte küren werden. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust auf die WM bekommen. Ich denke, wir werden dann in den nächsten Tagen noch die ein oder andere Vorschau zu lesen oder zu hören bekommen von anderer, prominenterer Stelle. Und einstweilen sage ich euch danke fürs Zuhören. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Liebe Zuhörer, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gut unterhalten. Hier noch ein paar Angebote von Schachgeflüster. Einmal der Schachleitfaden für Einsteiger und Eltern, den es jetzt für 9,90 Euro beim Chess Tigers Shop gibt, ehemals unter dem Namen Schachdepot bekannt. Zum Zweiten bekommt ihr 10% Rabatt auf die Kurse der Schachakademie Chessamy, wenn ihr beim Kauf den Code Schachgeflüster 10 angibt. Mit diesen Kursen könnt ihr euch im Schach verbessern. Und zum dritten gibt es die Seite schachtermine.com. Ich weiß, sie lädt sehr langsam, aber das liegt daran, dass dort so viele Termine aufgeführt sind. Es ist Deutschlands umfassendster Schachkalender mit Turnieren und sonstigen Schachveranstaltungen. Abschließend wie immer der Dank an alle Personen, die mir auf paypal.me/schachgeflüster etwas gespendet haben oder YouTube-Kanalmitglied sind oder auf patreon.com/schachgeflüster eine regelmäßige monatliche Spende zukommen lassen oder Bargeld per Post zugeschickt haben. Vielen Dank für eure Unterstützung. Dies sind folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge des Vornamens: Andreas Virox, Armin Züger, Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Frank Rothmann, Friedhelm Küch, Güven Mannay vom interkulturellen Schachverein Satransch Club 2000, Hans aus Berlin, Dr. Harald Zaun, Dr. Joachim Meyer-Brix, Manuel Rüther, Marc Hofmann, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer, der mysteriöse Peter, Peter Hug von DSSP Die Schulschachprofis, Peter Schach, die Internetseite schachtraining.de, Sven Ossenberg, Thomas Hasin und Tim Bialuszewski. Vielen Dank an euch alle. Macht's gut, euer Michael.